Herzlich willkommen bei Technikquatsch. Heute Folge 81 und zwar nicht so, wie sie geplant war. Wir werden gleich erfahren, warum. Heute zu zweit. Der Mo ist in Arbeit versunken und wird aber rechtzeitig zur Weihnachtsfolge, denke ich, sich wieder rausgearbeitet haben. Ich bin die Miep.
Und ich bin der Mike. Hallo.
Ich bin gerade irritiert. Ich habe im Hintergrund jetzt die Aufnahme gehört von mit 10 Sekunden Lag. Mike, okay. Möchtest du vielleicht mal kurz gucken auf deine Aufnahme?
Also sie läuft.
Okay.
Alles okay in diesmal.
Okay. Aber was ist denn das? Was macht denn das? Ich habe irgendwo ein Echo. Ist auch wurscht. Ist nicht in der Aufnahme. Ja, man merkt, ich werde paranoid.
wie sagen wir das jetzt? Okay, also wir hatten zuletzt geplant, also als letzte Woche, haben wir ein bisschen was ausprobiert und mehr oder weniger uns die Game Awards angeschaut und wollten das mehr, also halb live kommentieren, mehr oder weniger direkt auf uns wirken lassen. Und einer von uns dreien hat da irgendwas verbaselt und dann hat die Aufnahme nach 4 Minuten aufgehört. Das bin ich gewesen.
Ich hätte es nicht verraten.
Nee, das ist schon okay. Das ist so dumm, das muss man erzählen. Ich weiß aber immer noch nicht, was genau. Ich kann sein, dass ich da in den Fenstern rumgeklickt habe, um auch nochmal, ich glaube, die Lautstärke von euch bzw. vom Video so anzupassen, dass das funktioniert. Und ich kann es mir nicht anders erklären, als dass ich irgendwie auf den Stoppknopf gekommen sein muss oder auf die Taste während das falsche Fenster aktiv war oder so.
Ja, anders irgendeine kann ich's mir nicht Tastenkombination erklären. Wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich Leertaste, ganz simpel, aber ja. Also war halt leider das Aufnahmeprogramm wohl aktiv, was es hätte nicht sein sollen und dann, naja, ist es nichts draus geworden. Es wäre, haben wir dann auch festgestellt, wahrscheinlich auch als Podcast nicht unbedingt so optimal gewesen.
Nee, da sind so viele lange Pausen drin gewesen. Also wenn, dann hätte man das vielleicht nach Trailer stückeln müssen. So, hey, wenn ihr jetzt bis dahin nachgeguckt habt, das sind unsere Gedanken dazu oder so.
Ja, irgendwie sowas.
Aber wir mussten auch herzlich lachen.
Weil, ja.
Also man kann es eigentlich nur komisch finden, ja. Sonst wäre es arg traurig.
Ach je, naja, aber tja, wie auch immer, so war das halt. Aber wir hatten ja zum Glück die zweiten Teil unseres Controller-Specials dann noch, ja. Sodass wir nicht stumm waren in der Woche sozusagen.
Ja.
Es gab trotzdem was. Naja.
Naja, sonst hätten wir es schon geschafft, irgendein Notfallding aufzunehmen,
ja.
Aber
ja,
das
aber,
war dann ganz gut für uns.
Ja, da war es nicht ganz so stressig, dann nochmal irgendwas reinzupressen.
Ja. Ich habe auch in der Aufnahme, glaube ich, mindestens 4-mal, wenn nicht öfter, gejammert, dass ich Hunger habe und jetzt dann mal was essen möchte. wie lang die noch geht, die Game Awards.
Ja, genau, da können wir ja gleich einsteigen, weil sie waren einfach viel zu lang.
Viel zu lang. Und für uns auch für eine richtig scheiß Uhrzeit.
Also wenn man es wirklich leiht. Also wir haben dann das Video am nächsten Tag angeschaut. Das war ja von Donnerstag auf Freitag. Das wäre gegangen live um 2 Uhr nachts bis 5 Uhr früh von uns aus gesehen. Also
ja.
Nach deutscher Zeit sozusagen, mitteleuropäischer Zeit. Oh je. Und meine Güte, ich meine, der Jeff Keighley, der hat es ja eh schon mit seinen langen Shows. Aber 3 Stunden plus Pre-Show und ich glaube, danach ging ja auch noch was.
Ich glaube, insgesamt, also es war auf jeden Fall mindestens ein Arbeitstag lang.
Ja.
Also man hätte, wenn man gewollt hätte, ich glaube, 8 bis 10 Stunden oder so, auf jeden Fall gucken können. Weil die Pre-Show ging ja auch mehrere Stunden. Dann gab es noch eine Nachbesprechung, die ging ja auch mehrere Stunden. Also, wenn man diese Nacht nicht hätte schlafen wollen, Beschäftigung wäre da gewesen.
Mhm. Nee, also, ja. Puh, dieser Jeff Keighley, ey, ich sag's dir.
Und das meiste war auch relativ belanglos.
Ja.
Leider. Also es war nichts, wo ich gesagt habe, oh, das ist scheiße.
Nee, das war...
Das war schon alles schön.
Wenn man sonst nichts zu tun hat, konnte man sich das schon anschauen.
Ja. Die Laudatoren waren durchgängig gut, finde ich. Die waren entweder kurz und knackig oder sehr witzig.
Ja, also da gab es schon, das war nicht ganz verkehrt. Jetzt schauen wir noch mal kurz in so eine grobe Liste. Also es gab sehr viele World Premieres. Die Gewinner habe ich eh so gut wie alle vergessen.
Es waren immer dieselben in den Listen drin. Bei den Nominierungen waren sehr, sehr, sehr viele oft vertreten. Wie zum Beispiel It Takes Two war oft vertreten. Was war noch? Deathloop war oft vertreten.
Bisschen Forza Horizon hat auch was gekriegt.
Bisschen Resident Evil war dabei. Natürlich hat die, wie heißt sie nochmal, Lady Dimitriou?
Dimitrescu, glaube ich.
Dimitrescu, Entschuldigung.
Keine Ahnung, ich habe
irgendwas mit Dimitri habe ich mir bloß gemerkt. Interessanterweise, die Schauspielerin, oder also eigentlich ist es, glaube ich, jetzt ist es eigentlich eine Schauspielerin, aber
die, ja, die war vorher schon auch eine.
Ja, und die, also die ist vorgegangen und hat sich ja den Preis abgeholt und die ist halt auch echt groß. Also nicht so groß wie ihre Figur, aber also die Inspiration kommt wohl nicht ganz von ungefähr.
Auch ein Unterschied, weil sie wollen ja die Oscars der Videospiele sein. Also bei den Oscars werden die Mikrofone angepasst in der Höhe.
Mhm. Die war immer gleich hoch und hat nur auf irgendwie 4 oder 5 Leute von der Höhe her gepasst.
Bei der Schauspielerin, da war das dann halt wirklich eindeutig auf Ausschnitthöhe.
Der dann auch noch sehr großzügig war.
Ja, also das war schon.
Damit hat man halt doppelt hingeschaut.
Es hätte bloß noch gefehlt, dass der Kopf oben von der Kamera abgeschnitten wäre.
Mhm.
Aber sie hat sich sehr gefreut und auch zu Recht.
Ja,
also.
War auch sympathisch. Und ich finde es auch immer noch geil, die Leute, wenn immer hochgegangen sind, ihre Preise holen, egal welcher Preis das jetzt war, die haben immer Ingame-Musik gekriegt als Musik zum Hochlaufen. Und also gerade vor allem bei Resident Evil war das halt schon episch. Weil die haben schon gute Soundtracks. Und ich muss sagen, mein einziges richtiges Highlight von der Show war, aber die sind ja eigentlich immer dabei, das Game Award Orchestra.
Die waren wirklich cool. Die haben teilweise schöne Auftritte gehabt.
Ja, allein der Querflötentyp, der hatte einfach die Zeit seines Lebens.
Was war das nochmal? War das bei Horizon oder?
Ich glaube, es war bei Horizon.
Ja, aber das war wirklich cool. Da war Sängerin und nebendran war der Querflötentyp und der ist halt wirklich, der ist abgegangen.
Das also wie schön. So eine E-Gitarre am Rockkonzert, bloß als Querflöte. Es war sehr schön. Es war auch echt schön zu sehen. Also auch überhaupt, die Leute, die da waren, die haben sich alle so gefreut. Das war schön.
Ja, das ist tatsächlich etwas, wenn man wieder den Vergleich, also mit den Oscars bemühen mag, mache ich jetzt einfach. Die Leute da sind noch ein bisschen, also wirklich, die freuen sich wirklich alle noch.
Ja.
Und bei den Oscars ist es häufig so, wirklich dieses so, ha, ich muss ja hier sein. Teilweise, gerade bei denen, die einfach da sind, weil sie da sein müssen und nicht, also mehr oder weniger keine Chance haben auf einen Gewinn. Und, aber da freuen die sich auch für die anderen, die gewinnen irgendwie. Das war schon, ist noch ein bisschen... Ach ja.
Wer war das, der ständig auf den Preis geguckt hat, als würde er gleich verschwinden, wenn er nicht ankommt?
Ah, ich weiß auch noch mal, welcher das war. Aber da war einer, der war so dermaßen nervös auch. Ne, oder war es ein anderer? Aber stimmt, der in seiner Dankesrede hat er eigentlich die ganze Zeit rüber auf den Preis geglotzt. Das war gut.
Also richtig gestarrt auch.
Ja, komplett fixiert auf das Teil.
Ich glaube, so wäre ich auch. Dafür andere, wer war das wieder? Irgendjemand hätte beinahe den Preis stehen lassen.
Ah ja, der war auch komplett durch. Der andere, der Laudator hat dann so schnell, Moment hier, dein Preis. Oh ja, stimmt.
Also war schon schön.
Ja, es war sagen wir mal so im Vergleich zu, wenn man den letzten größeres Ding, das ist dieses Gamescom-Ding von Jeff Keighley, wenn man jetzt mal das so vergleicht, war es schon unterhaltsamer. Und gut, es hat geholfen, dass wir den zu dritt quasi angeschaut haben.
Weil es hilft immer, wenn man sich unterhält und über Sachen lustig macht.
Genau, aber einfach 50% zu, also das Ganze auf 50% einkürzen, dann wäre das durchaus einfach nicht, das wird sich einfach nicht so ziehen. Wobei man sagen muss, er hat die Zeit tatsächlich, also die haben die Zeit wirklich vollgepackt. Es war nicht, dass da irgendwelche so Leerlauf war, sondern eigentlich war immer was los, immer ein neuer Trailer, eine neue Ankündigung, ein Preisverleih und sonst irgendwas. Also es war wirklich schon Schlag auf Schlag, aber trotzdem einfach zu lang.
Ja, das Interessante ist, es hat sich ein bisschen gehetzt angefühlt dadurch und war aber gleichzeitig langatmig, weil es halt zu viel war. Gerade die World Premieres, es gab ja irgendwie alle 5 Minuten irgendwo eine World Premiere, da war es ja wirklich so, bei den meisten Sachen war es nichts, was ewig lang erwartet wurde. Oder du hast halt nicht viel Information gehabt oder beides. Also zum Beispiel die Ankündigung für ein Wonder Woman Spiel. Okay, cool, aber man hat halt Wonder Woman gesehen.
Genau, das war so dieses leichte Kamera, so Reveal von Wonder Woman Figur, mehr oder weniger.
Ja.
Es war kein Gameplay, es war gar nichts, es war einfach nur, hallo, wir arbeiten dran, ha. Ja.
Es war nicht mal ein Cinematic Trailer oder so, sondern, also, wenn man genau ist, vielleicht.
Ja.
Aber, also, man hat halt wirklich, ich glaube, der Hintergrund war sogar schwarz. Also wirklich
es war
nur
pechschwarz einfach
Wonder
nur
Woman gesehen, ja.
Nur die Figur und das Logo, mehr oder weniger.
Ja. Und das halt schön ausgerendert und das war's. Tatsächlich auch nicht mal so super geil rausgerendert, dass ich sagen würde, das könnte geil ausschauen, sondern so mittelmäßig für die heutigen Verhältnisse. Mhm. Also recht viel von dem Spiel scheint es ja noch nicht zu geben, außer einem Konzept, nehme ich an.
Ja, das Ding ist halt, das ist von Monolith. Die haben zuletzt ja diese Shadow of Mordor Sachen gemacht oder Shadow of War. Und da haben sie auch wieder, habe ich gelesen, dieses Nemesis-System, also dass halt Gegner so eine Art Hierarchie haben und wenn man einen ausschaltet, dann können da neue nachrücken und so.
Mhm.
Das war ganz lustig beim ersten Spiel, aber irgendwann war es dann auch erschöpft, weil das ist so, beim ersten Shadow of Mordor eben, habe ich mir gedacht, super, da kann ich da sozusagen die Anführer ausschalten. Bis ich dann gemerkt habe, dass dann einfach neue von unten nachkommen. Und ich dachte mir, ach Mann, jetzt habe ich das so aufgeräumt und kommen wieder neue.
Ja, das ist auch was, das mich nervt an Spielen, wo die Gegner automatisch respawnen. Es fühlt sich immer so unvollständig an. Ich weiß nicht.
Ja, das war schon ganz lustig. Das heißt zum Beispiel, man konnte ja, also auch wenn man gestorben ist und dann wieder gespawnt, dann ist derjenige, der Ork, der dich erledigt hat, der ist dann im Rang aufgestiegen. Und wenn man den dann wieder getroffen hat, waren halt wirklich so, hey, habe ich dich nicht erst erledigt oder irgendwas? Also es war schon ganz cool, aber ich hatte halt den falschen Eindruck davon, dass ich das permanent aufräumen kann. Als ich das dann mal später also liegen gelassen habe und nochmal angefangen hatte und mir dessen bewusst war, dann habe ich das natürlich anders gespielt und dann ist das auch ganz anders. Aber in dem Fall war ich halt erst der falschen Ansicht erliegen sozusagen und dann, naja.
Dann ist es natürlich kurz enttäuschend.
Ja, eben, das war das so. Weil erstmal so motiviert eben, alle weg und dann Mist. Naja. Wenn man so bei den World Premieres, wobei World Premiere, muss man sagen, das ist ja nicht nur einfach Neuankündigung, sondern auch einfach, kann auch einfach ein neuer Trailer gewesen sein. Von einem altbekannten also so groß war World Premiere dann auch nicht immer.
Ja, genau. Also manchmal war es einfach nur, hey, es gibt einen neueren Trailer zu, ich weiß gar nicht was. Also es waren auf jeden Fall ein paar Sachen dabei, die auch dieses Jahr noch ist, 2021, die dieses Jahr bei der Gamescom quasi angekündigt wurden.
Ja.
Oder waren, wo es auch schon Trailer zu gab, wo es teilweise sogar Gameplay schon ein bisschen gab. Halt ein neuer Trailer. Meistens haben die neuen Trailer nur ein bisschen Story mehr gezeigt, auch gar nicht mehr so viel Gameplay. Was viel Gameplay gezeigt hat, was war das erste Spiel mit dem riesig langen Trailer mit dem, oh Gott. War das Horizon?
So schwierig. Hellblade. Hellblade war das. Ja, genau, Hellblade 2, Senua's Saga oder so.
Ja, Hellblade 2.
Das war schon cool.
Das war auch relativ lang. Es ist, glaube ich, war einer der längsten da drin von den Trailern. Der war der Einstieg. Der war auf jeden Fall sehr interessant anzugucken. Auch wenn ich immer noch nicht so verstehe, was der Trailer soll.
Ja.
Angeblich ist es Gameplay und ich kann mir das auch ganz gut vorstellen, dass es einer ist. Aber mal gucken.
Ja, also es sieht spannend aus und ich muss den ersten Teil noch spielen. Ja, also technisch sehr beeindruckend auf jeden Fall.
Definitiv. Also das Feuer, die Feuereffekte, Nebel, die haben ja da sich echt gute Szenen dafür rausgesucht, um auch die Technik einfach gut darzustellen, schön rauszuarbeiten, wie geil es aussieht.
Ja, und vor allem halt auch die Figuren wieder, weil das ist ja, im ersten hatten die ja Gesichter. Schon diese neuartige Schauspiel, also dieses Performance-Capturing benutzt, wo die Schauspielerin der Figur Senua ja direkt auch die Gesichtsanimation und sowas direkt übertragen wurde. Und das ist schon sehr beeindruckend. Aber mal schauen.
Ich finde die Augen vor allen Dingen recht gut gelungen. Das ist auch mit das Schwierigste, finde ich. Dass die Augen nicht so tot ausschauen.
Ah, das ist ja, das wurde bei dem Matrix Technik-Demo von der PS5 Xbox kritisiert. Also kritisiert in Anführungsstrichen, das ist ja bloß eine Technik-Demo, aber dass gerade bei den Figuren ein bisschen die Augen tot aussehen.
Ich kann mir schon vorstellen, dass das sau schwer zu animieren ist, weil ich krieg das auf richtigen Fotos selbst auch nicht hin. Ich schaue auch mit toten Augen in die Kamera und ich bin ein lebendes Wesen. Also, das ist, ich bin halt kein Model. Das heißt, das, ja.
Jetzt abgesehen von Hellblade, ist dir sonst noch was Besonderes im Gedächtnis geblieben?
Ich muss gerade echt überlegen. Also mir nicht, aber wie ihr gefanboyt habt.
Ja, das stimmt schon. Ein paar Sachen. Also bei mir sind es zwei Sachen, wo ich wirklich sehr mich freue. Und das eine ist Alan Wake 2, die Ankündigung. Das ist ja auch schon überall durch die Presse gegangen.
Ah ja, auf die freue ich mich tatsächlich auch. Vor allem, weil sie gesagt haben, dass es mehr Richtung Horror gehen soll.
Ja, Survival-Horror jetzt. Das andere war ja eher so
Shooter.
Action-Thriller-mäßig ein bisschen. Mystery-Thriller-artig. Und jetzt soll es mehr in die eben Survival-Horror. Das ist jetzt eher so, weil ich bin eigentlich gar nicht so der Survival-Horror-Spieler. Aber es ist Alan Wake und ich mag den ersten Teil. Also gerade wegen der Atmosphäre und der eben Erzählung und Welt drumherum, weil das ist ja diese sogenannte, wie sie es nennen, Remedyverse, also verknüpft die Welt von Control und Alan Wake ist mehr oder weniger eins. Vielleicht spielt da noch Quantum Break rein, aber über das redet immer nie irgendjemand, weil es eigentlich nicht ganz so toll ist. Aber ja, das wird sehr spannend. Da haben sie auch schon gesagt, jetzt gehen sie erstmal sozusagen schalten sie alles, gehen sie in den Untergrund und kümmern sich erstmal ums Spiel und im nächsten Sommer, wahrscheinlich E3, Gamescom rum um die Ecke, da soll es dann neue Infos geben.
Ich gehe auch gerade mal die Liste durch, die du gerade gepostet hast.
Das sind die ganzen World Premieres.
Also von vielen Sachen habe ich tatsächlich alles wieder vergessen. Man muss dazu sagen, als wir es uns angeschaut haben, ein paar der Trailer hatten keinen Soundtrack wegen Gamer und so.
Ja.
Und von denen ist mir quasi gar nichts im Kopf geblieben, weil dann ohne die Musik einfach auch das Attachment zum Trailer irgendwie gefehlt hat. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt dann ein Fehler des Spiels oder des Trailers. Deswegen sage ich da schon mal Entschuldigung, wenn ich irgendwas oder wir irgendwas übersehen, was eigentlich ziemlich geil war. Zum Beispiel Metal Hellsinger hat mich echt geärgert, weil das hätte ich echt gern gehört.
Ja,
muss ich mir noch anschauen eigentlich. Ich habe mir den Trailer gar nicht einzeln mehr rausgesucht, ja. Aber so, also es war nicht so viel, es war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, oh, auf jeden Fall, also Alan Wake 2 vielleicht noch am ehesten. Ich weiß jetzt nicht, ob das Bokeh-Game war, das irgendeins davon hat so ein bisschen nach Point and Click ausgeschaut. Ich glaube, das war das. Bin mir nicht sicher. Und Nightingale fand ich auch ziemlich cool.
Ich kann mich eher nicht mehr so viel erinnern, weil das war sehr spät und sehr lang und ich habe auch nicht mehr viel nachgeholt. Was mich persönlich halt, und Mo auch, da sind wir uns sehr einig, die Ankündigung von Warhammer 40k Space Marine 2. Darauf freue ich mich wirklich. Oder wir beide auf jeden Fall. Das kann ich stellvertretend für ihn mitsagen.
Definitiv.
Also das ist wirklich, ja, weil das Erste, es ist nicht so ein super, also es ist kein AAA-Superspiel in dem Sinne, aber das Setting setzt der Erste halt schon so perfekt um, dass diese Wucht als Space Marine da, in dem Fall Orks zu verdreschen und umzunieten. Und jetzt ist es mehr oder weniger im Setting mit Tyranniden. Also riesige Horden von Tyranniden, die man ummäht. Und das könnte, also der Trailer sah richtig cool aus. Der hat es toll rübergebracht. Jetzt hoffen wir halt, dass die auch das Feeling von dem alten Space Marine auch wieder übertragen können. Und dann könnte das sehr schön werden. Für Freunde des Alten und überhaupt von 40k.
Ja, also die Optik, das ist ja das Einzige, was ich beurteilen kann, weil ich bin jetzt nicht so richtig ein Warhammer-Fan. Also ich kenne ein bisschen was von der Welt von Warhammer für von Stay Forever, von der Folge. Sonst habe ich damit nicht so wirklich viel Berührung gehabt, weil Kriegsszenarien sind, wenn ich ganz ehrlich bin, etwas, das ich eher abschreckend finde als interessant. Also grundsätzlich, was ja auch so ein Grund ist, warum, obwohl ich so eher Strategiemensch bin, ich wäre voll geil in Grundenstrategie, ich mag sowas grundsätzlich, aber ich mag das Kriegssetting nicht. Und das eine bedingt meistens das andere. Deswegen lieber Aufbau und Warenwirtschaft und so. Aber das sah schon echt cool aus, muss ich sagen. Ich habe auch, obwohl ich ja nur sehr wenig von diesen Figuren kenne, auch sofort mit dieser blau-goldenen Rüstung den sofort erkannt, die Space Marines, ohne zu wissen, wie sie heißen, aber gesehen hatte ich sie schon mal. So. Und es war schön, euch Fanboyen zu hören.
Ja, das ist so, ich bin ja jetzt auch kein großer, übermäßiger 40k oder Warhammer-Fan an sich, aber ich habe halt, also meine Berührungspunkte sind, abgesehen von einem alten Klassenkameraden, der das wirklich Tabletop gespielt hat, bin ich eher halt über das ein oder andere Computerspiel. Und jetzt auch nicht so extrem drin, aber es gibt halt immer wieder das, also Dawn of War 2, das fand ich sehr cool. Das ist ja auch eher so taktisch, Echtzeit-Taktik-Spiel eigentlich. Also ich bin halt wirklich nur so immer mal wieder, komme ich da mal rein, bin jetzt auch nicht so groß bewandert. Und eben halt das Space Marine, das erste. Aber darauf freue ich mich wirklich. Ja, und ist dir noch was hängen geblieben? Du hast ja Nightingale gesagt.
Ja, Nightingale fand ich ziemlich cool. Einfach, weil das Setting sehr schön war. Also das war so Steampunk-Setting mit Erkunden. Und also es soll auch so ein Aufbau-Survival-MMO-Ding sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, mir hat einfach das Design, auch das Art-Design, furchtbar gut gefallen. Das war eigentlich das hauptsächlich, was mir von dem Spiel hängen geblieben ist. Und ich denke, dass das auch so, allein von dem, wie sie es beschrieben haben, eben so ein bisschen in die Richtung geht wie Conan oder so vom Spielen her. Bloß halt mit großen, großen Tierchen und halt verschiedenen Welten. Also du bist nicht in einer Welt, sondern kannst so, ja, Stargate-mäßig mit so Portalen in verschiedene Regionen kommen, wo auch verschiedene Kulturen und verschiedene Arten von Flora und Fauna eben vorhanden sind und solche Dinge. Also das fand ich von der Idee ganz schön, vor allem, weil du das ja im Prinzip durch dieses Portal-Dings auch beliebig erweitern kannst. Also selbst wenn du jetzt quasi mit verschiedenen Arealen anfängst, dann kannst du, ohne dass es aufgesetzt wirkt, immer einfach irgendwas dazu flanschen, ohne Probleme, weil du eben dieses Portalsystem da hast.
Ja.
Also das, und auch andersartige Welten immer wieder einbringen und verschiedene Zeitalter und verschiedene Sachen, weil eben das Setting das hergibt. Das heißt, du bist nicht so arg auf eine Art von Kultur oder eine Art von Gegend begrenzt, wie jetzt zum Beispiel gibt es ja jetzt Dune Spice Wars, ist ja auch angekündigt als Early Access. Da brauchst du Dune-artige Welten.
Ja.
Da bist du schon so ein bisschen, da ist zwar auch eine Varianz drin und natürlich, weil verschiedene Planeten und so, aber du bist nicht ganz so frei, wie, weil trotzdem dort immer ähnliche Technologien zum Beispiel existieren müssen und so weiter. Das hast du eben bei dieser Art von Setting nicht. Und das fand ich dann sehr interessant. Mo hat ja auch gesagt, er fand das vom Setting her und so auch interessant, aber ihn hat halt dieses Survival-Aufbau und MMO in der Kombination auch nicht so gefallen. Das ist halt dann Geschmackssache, ne?
Ja, da bin ich auch bei Mo, ja. Das ist so dieses Survival-Crafting-
ja.
MMO-artige, das ist ja, gibt es ja zahlreiche Spiele. Und also das Design gefällt mir auch total super. Und auch, wie du ja sagst, dieses Grundsetting eben, dass mehr oder weniger Portalwelten sind, das ist perfekt halt wirklich. Also da haben sich jemand, die haben sich wirklich Gedanken gemacht über auch Fortlaufen im ja. Spielverlauf, also für Pflege des zusätzlichen Content bringen. Eben, das lässt sich wunderbar homogen einfügen, weil es halt einfach, ja, Portal, zack, bist woanders. Perfekt. Aber ja, leider das.
Ich muss mich auch gerade noch mal leider korrigieren. Das war sehr grobe Schnitze. Ich dachte, das könnte das Spoke-Game gewesen sein, aber nein. Irgendeins war ein schönes Point-and-Click-Adventure, das nicht nur ins Detektiv-Ging reinging. Spoke-Game ist das Horror-Ding vom Silent Hill-Schöpfer.
Ach, genau das mit den sehr verstörenden Figuren, die
sich durchs Gesicht fressen, ja.
Ja, und da diese, wo die Gesichter aufklappen oder so und ja, uah, stimmt. Ja. Nee, warte mal,
halt, okay, Game Studios ist von, also Slitherhead, das ist ja. Das Spiel, ist von Bokeh Game Studios und das ist als Bokeh Game Studios in der Liste drin.
Das hat die Liste, derjenige, der die wunderbare Arbeit gemacht hat, das ist eine Liste, die in einem YouTube-Kommentar unter den offiziellen Game Awards Accounts da gepostet hat. Diese Leute liebe ich, die halt da wirklich sich die Stamps und alles reinsetzen und sich die Arbeit machen.
Den hat danke es wohl dafür. Nicht allzu interessiert, dieses Spiel.
Ja, das stimmt, das Spiel heißt Splitterhead und ja. Das ist das Studio da, ja.
Mhm. Deswegen bin ich auch nicht sofort drauf gekommen, dass es das ja, ist. Aber ja, ich, also nicht, dass mich jemand schimpft, dass ich das jetzt als Point-and-Click im Pixel-Look bezeichne.
Das könnte das vielleicht das Somerville sein, vielleicht. Das klingt so in die Richtung. Keine Ahnung, aber
es war einfach ja. Zu viel. Es
ja, eben. Zu viel. Also, ich versuche mich auch anhand der Liste nochmal zu erinnern. Was fällt mir noch? Ja, du hast ja Dune Spice Wars noch angesprochen. Das ja. Ist ja auch so eine Art 4X Echtzeitstrategie, irgendwas mit Grand Strategy haben sie noch geschrieben. So Elemente jeweils zusammen. Weißt halt echt noch nicht genau, was es werden soll. Und ein bisschen ein Problem ist, wenn es so ein großes Spiel wird. Ich meine, es heißt Dune. Dune heißt aber einerseits der Planet, andererseits das Universum in vom Lore her mäßig, also von Frank Herbert, von den Büchern und dem Film. Also wenn sie sich wirklich nur auf Arrakis, also den Planeten Dune, beschränken würden, dann wäre es ziemlich schnell eintönig, glaube ich. Wenn sie die anderen Planeten noch mit reinnehmen, sowas.
Ich meine, das heißt Spice Wars, also es ist alles möglich.
Ja, hoffentlich. Weil da ist auch ein paar Planeten werden halt dann schon, also das von Harkonnen oder von den Atreides, wo ich jetzt die Namen der Planeten leider vergessen habe. Großer Dune-Fan hier. Nee, aber ja. Sonst, was fällt mir noch jetzt in der Liste? Also, wir gehen jetzt nicht alle durch, nur als Dings damit. Also, wie gesagt, ihr habt das und das vergessen. Wir haben sehr viel, werden viel auslassen, weil viel ist halt auch schon bekannt gewesen. Vielleicht erwähnenswert Star Trek Resurgence.
Oh ja, das sah gut aus, finde ich.
Ja, es ist halt ein neues Telltale-Game. Von den neuen Telltale, die ja wieder erstanden sind, sozusagen.
Ja, aber Star Trek als Telltale-Game ist sehr passend, finde ich.
Ja, schon, aber man merkt halt auch das Telltale-ige, weil die Figuren sehen halt schon noch auch ein bisschen wieder Telltale-ig leicht hölzern aus. Besser als früher, aber immer noch hölzern, finde ich.
Hm. Das schon, ja. Also es sieht aus, als wäre das Spiel jetzt schon 10 Jahre alt.
Ja, so ungefähr mit höhere Auflösung, aber ja.
Ja.
So ungefähr. Dann in Kombination vielleicht noch das Star Wars Spiel erwähnen. Star Wars Eclipse von Quantum Dream heißen sie, ja. Dream, ja, wie auch immer. Also das, wo, wie heißt das Spiel? Detroit, Dings
Become Human.
Ja, Become Human, genau. Also das Detroit-Spiel, das mit den Robotern, Androiden und vergesst die immer, das ist also Beyond Two Souls und Heavy Rain, genau, das waren die bekannten.
Ich bin gespannt, weil ich habe, also ich erwarte ein Action-Adventure, das sehr storygetrieben ist.
Ich erwarte vor allem Quicktime-Events.
Genau, auch das. Der Trailer selber hat zum Spielinhalt noch gar nichts gesagt. Es war ein einwandfreier, nur Cinematic-Trailer. Also man
sah
hat
super aus, aber
super,
sagt halt echt gar nichts.
Aber also man hatte einen Lichtschwertkampf gesehen, man hat mal über eine Stadt drüber gesehen, man hat mal bestimmte Kreaturen gesehen.
Yoda hat man gesehen.
Ja, also aber man hat jetzt
bedeutungsschwanger aus dem Fenster guckt.
Genau, aber man hat jetzt nicht zum Beispiel einen großen Krieg gesehen, was vielleicht auf ein Strategiespiel hingewiesen hätte. Man hat nicht was von Story gesehen, was jetzt auf das, was jetzt ich gesagt habe, hinweisen würde. So, es ist völlig offen, was jetzt da ist. Es ist wirklich
das
nur
ist
ein Cinematic
Dream-Spiel.
Gewesen.
Das ist,
genau.
Das ist wie die anderen Spiele, nur also ich erwarte da keine großartige Gameplay-Revolution. Es ist halt einfach.
Nö. Also, wie gesagt, ich denke, dass es eher so Action-Adventure mit viel Story sein wird. Einfach auch wegen des Studios und
ich glaube nicht mal viel Action, eher Adventure.
Ja, eher Adventure, aber halt von der Steuerung her halt Action-Adventure.
Ja.
Dass du halt frei rumlaufen kannst in bestimmten Arealen, aber halt geführt und so. So in die Richtung erwarte ich das jetzt, aber das ist auch nur geraten. Mein Freund hat gemeint, oh, seid ihr nicht so sicher, weil bei vielen anderen Star Wars Spielen sahen die Trailer ähnlich aus oder hast dann so schöne Laserschwert 1:1 Kämpfe im Trailer gesehen und dann war es ein Strategiespiel, wo du Truppen gesteuert hast.
Da hat er nicht Unrecht, das stimmt, aber es ist halt trotzdem ein Quantum Dream Spiel.
Genau, also es ist grundsätzlich alles möglich. Ich glaube jetzt weniger, dass es ein Strategiespiel wird, aber das werden wir sehen. Zu seiner Verteidigung, er wusste von dem Spiel nur von mir.
Ach so, okay, gut.
Also er hat erstens den Trailer, glaube ich, den hat er sogar irgendwo mal gesehen. Aber ich glaube, das Studio kennt er so nicht. Insofern hat er quasi eine Information weniger. Aber er hat insofern recht, dass man durch den Trailer selber halt da wirklich nichts sagen kann.
Was meiner Ansicht nach auch eine Erwähnung wert ist, Cuphead-DLC. The Delicious Last Course.
Ja, das mit den Sängerinnen angekündigt wurde, ist super.
Genau. Mir geht es jetzt auch weniger um das Spiel selber. Das Spiel selber ist halt Cuphead. Und auch der Stil mit diesen 20er-Jahre-Zeichnungen ist es halt einfach Cuphead. Aber wie sie es angekündigt hatten, da haben sie so ein A Cappella, nee, nicht A Cappella, ist es ja nicht wirklich, aber es waren halt drei so Sängerinnen mit im 20er-Jahre-Stil, die da auch sehr viel Freude hatten, finde ich, an dem Auftritt.
Ein Gesangstrio, ja.
Ja, diese waren halt, das hat auch echt, echt Spaß gemerkt. Und das ist schön. Und bei diesen musikalischen Auftritten hatten ja eigentlich alle wirklich sehr viel Spaß.
Ja, bei jedem auch, ja.
Ja.
Und was ich auch noch schön fand, weil das Spiel Cuphead, also das DLC ist ja, wie du schon sagtest, gezeichnet 2D. Also dieses ja, nicht Comic. Comic ist falsch.
Fleischer heißen die, glaube ich, oder? Der Stil, an dem die Fleischer-Comics.
Ja, genau. Ich versuche nur gerade, weil es ist nicht Animation, weil es ist ja Hand-Drawn.
Max Fleisch.
Jetzt? Ich bin jetzt bescheuert. Egal, Zeichentrickfilm. Zeichentrick. Ich habe das Wort Zeichentrick gesucht. Die Zeichentrickfilme, ja. Egal. Jedenfalls, der Trailer war nicht in diesem Zeichentrickstil, auch teilweise, wenn sie Gameplay gezeigt haben, sondern als Marionetten, als Puppen, so Augsburger Puppenkiste mäßig. Und das fand ich auch wieder cool, weil das hat dann in seinem Retro-Charme irgendwie auch wieder zu Cuphead gepasst.
Hm.
Stille.
Ach so, ja, bei dir hat es kurz abgeschnitten und dann dachte ich, du wärst stumm gewesen. Dann habe ich auch nichts gesagt und ja. Vielleicht hole ich mir irgendwann Cuphead, ich habe es noch nicht, aber das, naja.
Ich glaube, ich bin nicht geeignet dafür.
Ich glaube es auch nicht, aber trotzdem, also das ist schön präsentiert gewesen.
Jo.
Was vielleicht doch unbedingt auch noch erwähnt werden sollte, ist der Sonic Frontiers Trailer.
Ach so, ja.
Weil der sehr absurd war.
Sonic in einer Open-World-Game, die aussieht, als würde er nicht reinpassen.
Ja, weil die Grafik und die Welt, ja, das sieht super aus, aber es ist halt so realistisch gehalten. Und dann rennt da ein blauer Igel drin rum. Das ist so irgendwie, ja, alles ein bisschen komisch. Und das Allerbeste ist am Ende, also wirklich eine super schöne Welt. Und dann läuft da und dann ist am Ende ein riesiger Koloss. Shadow of the Sonic.
Ja.
Oder so. Das war halt wirklich so, wo du wirklich so da saßt und dann erst mal einfach am Kopf gekratzt hast und gedacht, ja. Ah ja.
Jo.
Das ist, ja, und Metal Hellsinger muss ich mir auch nochmal einen Trailer, da hatten wir ja auch schon, glaube ich, E3 oder Gamescom was. Das ist als, wenn man Metal mag, ist es, glaube ich, ein sehr unterhaltsames Stück.
Ja, allein schon, was die halt an Sängern da drin haben. Ist schon echt geil.
Ach ja, apropos Sänger. Das Dokkaebi, oder wie das heißt. Da war schon dieses koreanische Open-World-Sammel-Pokémon-artig-Dings. Ja. Ich habe keine Ahnung. Weil es ist so absurd. Aber in dem Trailer, den sie dies hatten, da war ein Auftritt von einer K-Pop-Band.
Ja, und die Figuren haben K-Pop-mäßig dazu getanzt.
Genau, das waren halt, also das war schon eine echte Band, soviel ich weiß, aber die Figuren waren halt in diesem Animations-Chibi-Style von Dokkaebi drin. Das war sehr lustig. Das ist halt absurd, aber lustig.
Es war auch irgendwie süß, ja.
Ja, total.
Ich weiß zwar immer noch nicht, worum es im Spiel geht, aber es war irgendwie süß.
Ja.
Ich würde sagen.
Ja, das wollte ich auch gerade.
Passt dann jetzt auch.
Genau. Weil die könnten wir immer wieder noch mal über irgendwas klein wenig daherreden, aber.
Ja.
Ich meine, Elden Ring kommt aber in 2 Monaten. Passt, da freue ich mich. Da kann ich dann was dazu sagen. Jo.
Was? Nee, also, weil wenn wir jetzt die Liste durchgehen würden, haben wir eine 2-Stunden-Folge über die.
Ja, ja, nee, das.
Und das meiste ist nicht so viel der Rede wert, sondern Fortsetzungen oder Sachen, wo man auch schon Trailer gesehen hat und so weiter. Also, denke ich, passt das jetzt erstmal.
Okay, dann als letzte, was wirklich auch mal neu, nicht neu angekündigt, aber erstmal, glaube ich, ein Trailer. Das war das Suicide Squad-Spiel. Das schaut cool aus. Sieht sehr actionlastig aus.
Jo.
Mal schauen, wenn was mehr dazu sehen ist. Ist halt, ja. Ist halt von Rocksteady, die haben ja früher die Batman Arkham-Sachen gemacht. Wird bestimmt nicht schlecht. Dann hätte ich noch eine kurze nicht Ankündigung, aber einen Hinweis, quasi Service-Hinweis, weil wir gerade schon bei Spielen waren. Jetzt ist ja überall wieder Sale und auch im Epic Store gibt es einen schönen Sale. Auch wenn es den vielleicht immer wieder der ein oder andere immer noch nicht mag, aber wirklich tolle Angebote. Plus, bei jedem Spiel gibt es nochmal einen 10 Euro Rabattcode, nicht Code, Coupon. Du hast einen Sale und dann ist da nochmal 10 Euro abgezogen. Sehr schön. Also der gilt ab allen Spielen mit einem Preis von 14,99 oder mehr. Das heißt, wenn du ein 14,99 Spiel hast, dann werden nochmal 10 Euro abgezogen, hast du 4,99. Das ist tatsächlich so, ich habe es auch von mehreren jetzt schon, die teilweise von ganzen Steam-Sales mehr oder weniger durchschauen und naja, wenn sie mal ein oder zwei Sachen finden, dann ist es okay, aber da lässt sich jetzt noch ganz gut was finden, finde ich, bei dem Sale hier. Und sie haben jetzt auch einen Warenkorb.
Wow.
Als neuestes. Das muss man direkt erwähnen. Ja, sie haben, als sie es angekündigt haben, dass es jetzt da ist, haben sie selbst gesagt, ja, wir wissen schon, so nach dem Motto. Das ist halt wirklich das Absurdeste. Du hast einen Sale gehabt, wirst vielleicht 5 Sachen kaufen, musst du bei jedem ein und da hast dann irgendwann schon keinen Bock mehr. Und jetzt ist es halt regulär. Und dieser Coupon, den muss man einmal kurz quasi claimen und dann ist der automatisch auf jedem Spiel drauf, der dafür quasi geeignet ist aufgrund des Preises. Und man merkt bei vielen kleineren Indie-Spielen, die da sind, dass die vielleicht nur 10% Rabatt geben, damit es immer schön über dem 14,99 bleibt. Der Punkt ist nämlich, diese 10-Euro-Coupon, den Preis kriegen die Entwickler von Epic dann raus. Das heißt, die Entwickler kriegen halt da das trotzdem ihren Preis. Und ja, man könnte sagen, Fortnite spendiert uns dadurch oder finanziert uns dadurch die guten Preise.
Ist ja auch ein bisschen so, ja.
Ein bisschen Fortnite und ein bisschen Tencent mit Investorgeld. Naja. Ich habe mir jetzt da habe ich jetzt Crysis 2 und 3 Remastered noch dazu geholt. Das hat dann jeweils 11 Euro gekostet, inklusive halt Sale und dann der Coupon. Da gibt es schon einige schöne Sachen. Das möchte ich nur mal. Ach ja, und jetzt sind vielleicht schon ein paar da vergangen, aber die haben jetzt wieder auch gestern beginnend 15 Tage lang jeweils ein kostenloses Spiel. Das sind teilweise Sachen, die sie schon hatten. Kommt immer mal wieder mal vor, aber kann man trotzdem mitnehmen. Genug Werbung für Epic Store.
Es ist Weihnachten. Einfach um in der Fairness wegen, überall anders sind gerade auch Sales.
Ja, ja, klar. Aber der hat mich jetzt halt trotzdem. Also da habe ich jetzt. Ja, was habe ich mir noch geholt?
Der hat dich erwischt.
Ja, ich habe jetzt insgesamt. Death Store habe ich mir noch geholt. Das ist ja auch so ein isometrisch eher Action-Adventure, wo man einen Raben spielt. So quasi Zelda-mäßig mit einem Raben. Das habe ich mal geholt. Eben die Crysis-Sachen. Und, jetzt habe ich wieder vergessen, was es war. Axiom Verge 2 habe ich mal geholt. Das ist ja auch so ein Metroidvania. Tatsächlich habe ich mir Days Gone geholt. Ist ja auch so ein Sony-Spiel. Das kostet regulär 50 Euro. Im Sale waren es 30 Euro. Und mit den 10-Euro-Coupons sind es jetzt 20 Euro.
Das
kann man schon mal machen.
Ja.
Und Alan Wake Remastered würde mit dem Coupon dann 13,99 kosten. Falls man sich vorbereiten möchte auf den zweiten Teil. Ja, da jetzt aber wirklich genug Werbung von meiner Seite.
Ich überlege gerade, mache ich mit Werbung weiter? Oder? Weil, also ich hätte auch zwei Sachen quasi, die zusammen.
Also Werbung in Anführungsstrichen nur betont. Das ist nicht Werbung, sondern das ist wirklich nur.
Nein, keine Werbung, die wir als Werbung kennzeichnen müssen.
Nee,
ich fange mit der Nachricht an und gehe dann in die Empfehlung über. Das ist ja eigentlich mehr eine Empfehlung als eine
ja,
Werbung.
Genau.
Die Übergänge in solchen Formaten sind ja fließend.
Und wir kriegen ja auch kein Geld dafür, also bla.
Nee, im Gegenteil. Ich glaube, dieser Mensch weiß nicht mal, dass ich existiere. Also gehen wir erstmal auf die Nachricht ein. Und zwar betrifft beides den C64. Thalamus Digital. Jetzt kann ich auch schon nicht mehr reden. Jedenfalls, die haben angekündigt, dass C64-Games auf der Nintendo Switch erscheinen werden. Und das ist anscheinend ziemlich legit, weil das ist ein Studio, das eben ältere Games auch gern mal rausbringt.
Hm.
Und ja, ich fand es sehr schön, wie listened, stay tuned, steht in dem Post von denen drin auf Twitter. Ich glaube nicht, dass jemand nach dem C64 auf der Switch geschrien hat, ehrlich gesagt. Aber ich nehme das sehr gerne.
Ja, für mich war das auch neu. Also, wie listened, okay. Ich habe mir, als ich das gelesen habe, gesagt, was, wieso?
Wem haben sie zugehört? Das ist eher die Frage. Ich meine, es ist ja auch jeder, das ist die Zeit des Social Media, wo jeder sich in seiner Bubble umgibt. Vielleicht wurden sie oft gefragt. Das weiß man ja nicht. Aber ich finde es ziemlich cool. Das baut quasi die Switch auch weiter als so bisschen als Retro-Spielkonsole und zwar von Werk aus etwas aus. C64 ist ja noch mal ganz anderes Kaliber, auch von den Spielen her, als jetzt so ein SNES oder irgendwelche Sega-Games von früher. Also da reden wir jetzt von richtig Oldschool. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich die Zielgruppe dafür ist, ehrlich gesagt. Aber ich feiere es. persönlich.
Ja, cool ist es schon und ich bin immer gespannt, um was es auch sich dann wirklich handeln wird.
Ja, also es müssen hauptsächlich, spekuliere ich, haben wir auch vorhin schon mal kurz drüber geredet, Spiele sein, die eben mit dem Stick dann gesteuert werden können. Vielleicht auch Multiplayer-Games, vielleicht auch ein bisschen umgerüstet. Also ich könnte mir sowas wie, gab's das auf dem C64? Ich bin mir gar nicht sicher, sowas wie Winter Games oder so.
Ja.
Könnte ich mir gut vorstellen für die Switch. Also das würde ja quasi genau das treffen, was die Switch so macht.
Gott, da zerstörst du ja dann die, die Analog-Sticks.
Naja, werden neue gekauft, das passt schon. Oh Gott, stell dir mal Winter Games mit den Analog-Sticks von der Switch vor.
Ja, du eben, spielst das habe ich nämlich gerade.
Einmal.
Ja, das klang scherzhaft, das war aber nicht nur halb scherzhaft.
Wenn ich mich daran erinnere, wie du, ich weiß jetzt gar nicht, ob das schon, ich glaube, das war in der ersten Folge schon
zu den Controllern. Das war in der ersten Folge.
Aber wie du dann einfach nur noch geschüttelt hast, damit es wirklich schnell sich in aufgeriebene Handflächen, aufgeriebene Oberflächen, kaputte.
Ich habe das irgendwo gelesen, ich glaube ich auch Nintendo mal. Das war das nicht bei einem Mario Party, wo Nintendo, wo das, hast das du nicht erwähnt?
Bei Mario Party passiert das oft, ja.
Ja, wo sie gesagt haben, nicht mehr oder weniger mit der Handfläche drumrum. Stimmt, das hast du, glaube ich, gesagt gehabt.
Ich bin mir nicht sicher, es kann sein. Aber
das kann aber sein, dass es vielleicht erst in der nächsten Folge kommt.
Möglich. Das werdet ihr dann schon.
Verschwimmt alles ein bisschen, so welche Folge das jetzt war.
Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir alles erzählt haben, ohne Scheiß.
Naja, es hat für 6 Stunden gereicht insgesamt.
Ja, das ist schon eine lange Zeit. Und es ist auch schon wieder ein bisschen her. Jedenfalls, also diese C64, es gibt ja auch einen Haufen Adventure für C64. Ich glaube aber nicht, dass die rauskommen werden. Oder wenn, dann nur angepasst. Weil ich glaube, also es macht zumindest keinen Spaß, große Texte auf der Switch zu schreiben. Weil die hat zwar einen Touchbildschirm, aber der ist so träge. Das ist nicht wie am Handy in irgendwie einen Text schreiben, sondern, ach, keine Ahnung, wenn ich nur ein Wort schreiben will in einer Textnachricht auf Animal Crossing zu irgendjemanden, dann muss ich das schon 3-mal korrigieren, weil irgendwie das Feedback ganz komisch ist und manchmal ein bisschen zu weit oben, manchmal ein bisschen zu weit unten und, ach, keine Ahnung. Also das ist echt schlimm. Insofern hoffe ich nicht, dass es das ist, oder wenn, dann angepasst, also dass du vielleicht Verben eingeben kannst oder so. Vor allen Dingen, das kommt ja 2022. Ich meine, das Jahr ist nicht mehr lang. Keine Ahnung, wann. Da das jetzt die erste Ansage ist, könnte es durchaus sein, dass es noch ein bisschen dauert. 2022 ist ja dann auch noch lang. Aber ich würde fast sagen, da eh so viel in Quartal 1 gequetscht ist, es wäre schon möglich, je nachdem, wie viele Spiele und wie viele Anpassungen vorgenommen wurden. Wenn nämlich keine Anpassungen vorgenommen wurden, sondern einfach nur die Spiele portiert wurden, dann ist das jetzt kein so großes Ding.
Ja.
Würde ich jetzt mal behaupten, weil viel Rechenleistung braucht das jetzt nicht. Gemacht werden muss, ist die Steuerung eben an die am Switch anzupassen, vielleicht ein bisschen Auflösung aufzuhübschen oder nicht aufzuhübschen. Ist ja auch eine Entscheidung. Solche Dinge, also halt einfach auch auf die entsprechende Plattform dann zu bringen, das ist, glaube ich, das Komplizierteste. Und ansonsten schauen wir mal.
Ja.
Finde ich ziemlich coole Idee. Gefällt mir.
Ich bin auf jeden Fall gespannt eben.
Ja, es ist auch noch nicht klar, ob man die dann kaufen kann, so wie jetzt zum Beispiel die Arcade, dass man dann so Sammlungen kauft oder einzelne Spiele kaufen kann. Oder ob das vielleicht auch Teil des Online-Dienstes ist, keine Ahnung. Das ist auch alles noch nicht klar. Ich würde jetzt im Moment davon ausgehen, dass es zum Kauf ist. Oder eben wie diese Arcade, die Capcom Arcade, die man ja da auch kaufen kann, dass es so vielleicht geregelt ist. Weil wenn es in den Online-Dienst ist, dann hätte Nintendo selber sofort auch damit Werbung gemacht. Und das haben sie nicht gemacht. Aber das ist jetzt auch Spekulation. Spekulatius. Passt da zu Weihnachten. Ja, und was dazu passend ist, heute, genau heute, den 17.12., habe ich von etwas erfahren, das mich sofort zu einem Kauf verleitet hat. Und abgesehen von der Switch OLED ist es eigentlich etwas, was ich nicht so oft mache. Also mich sofort zu einem Kauf zu verleiten. Und zwar eine wundervolle C64-Sammlung. Ich habe kein C64. Und Sammlung ist auch falsch, weil ich habe quasi die Spiele gekauft, aber nicht als die Spiele. So, und wie erkläre ich das jetzt am besten, damit es jemand versteht, der das von damals nicht kennt? Es ist ein Angebot von, oh, wie heißt jetzt der nochmal? Also der ist beim Podcast Brotkastenfreunde. Ich meine, der C64 wurde ja auch damals als Brotkasten bezeichnet. Ich suche gerade den Namen noch parallel raus. Den konnte man Listings zuschicken. Ich erkläre gleich, was Listings sind. Für den C64. Und der fasst die zusammen in einem Büchlein. Und das kann man kaufen. Für 3 € das Stück plus Versand. Das ist halt irgendwie gepolsterter Brief- oder Warenversand. Da habe ich ihn auch. Christian Kleinzner. Kleinzer heißt er. Und diese Listing-Heftchen sind quasi die Spiele. Da steht drin der Code für das Spiel. Das muss man dann abtippen in den C64. Am besten, man vertippt sich nicht, weil dann geht's nicht.
Oh, das ist, da habe ich auch schon Geschichten gehört aus irgendwelchen Retro-Podcasts, weil wenn du dich einmal verschreibst, dann geht's eben nicht. Und dann darfst du erstmal
rausfinden, wo es war.
In Programmiersprache quasi Debugging machen.
Ja.
Und diese eine Zeile abgleichen, wo dein Fehler ist und ja, genau.
funktioniert ja auch, es wurde ja jetzt vertrieben, erst letztlich diese C64 Mini oder auch als Maxi-Version mit funktionierender Tastatur, glaube ich, war die zweite Version. Und also darauf könnte man die auch machen. Man könnte das auch durchaus auch abtippen in so Emulatoren. Oder eben, wenn man noch einen C64 irgendwo aufgeschrieben hat, der noch funktioniert und den man entsprechend, also den an einen digitalen Bildschirm anzustecken, ist auch so ein Abenteuer für sich, glaube ich. Aber gibt's auch diverse Lösungen dafür. Ja, und es, also ich finde die Idee ziemlich geil. Also das sind halt von Leuten in einem C64-Forum geschriebenen Spiele, die man halt einschicken kann. Und es ist, 3 € ist halt einfach nix. Also sorry, aber
nee, das ist.
Das ist ja quasi, also ich bin mir nicht sicher, ob vielleicht sogar das Binden von dem Ding fast mehr kostet. Also das kommt mir schon sehr an Selbstkostenpreis vor.
Ja, also ich glaube nicht, dass, also mit Gewinn darf man da jetzt nicht rechnen. Das ist wirklich ein Liebhaber-Ding, dass die Leute oder derjenige halt macht, weil er möchte. Also das ist jetzt nicht so, also bei dem Preis da.
Genau, und das ist ja so ein Liebhaber-Ding, wie du schon sagst. Ich würde sagen, also gerade für den Preis, finde ich, ich habe es jetzt auch rein aus historischem Interesse mal geschaut, so diese Mischung also aus
moderne
neu und
Historie.
Modern. Ja, genau. Also wie quasi jetzt noch so eine Homebrew-Szene für den C64, dann diese Listings und das vielleicht gucke ich mir über Weihnachten mal einen Emulator dafür an, probiere das da mal drin aus. Weil was man nämlich natürlich dann schön sehen kann in diesen Listings ist, wie so Spiele aufgebaut sind. Und ich lerne ja momentan programmieren.
Stimmt, genau, ja.
Da finde ich das doppelt interessant anzuschauen, auch für mich selber halt einfach, weil Programmieren auf dem C64 ist natürlich anders als C++. Aber gewisse Ähnlichkeiten bleiben halt vorhanden. Und dann möchte ich mal gucken, wie viel ich daraus überhaupt lesen kann und wie viel ich nicht lesen kann. Und kann da vielleicht auch ein bisschen mit experimentieren, wenn man nämlich so ein Listing hat. Und kann man natürlich auch versuchen, so 1-2 Sachen zu tweaken. Und dann gucken, ob das Spiel immer noch geht und was sich verändert und so. Und das, also sowas macht mir jetzt persönlich Spaß. Und ja, einfach die Erfahrung, mal irgendwo ein Listing abzutippen, das ist definitiv eine historische Erfahrung. Und der, das sage ich jetzt auch mal ganz offen mit dazu, der Jochen Baumberge, der hat das im C64-Discord gepostet gehabt. Deswegen bin ich draufgekommen, weil ich bin jetzt in keinem C64-Forum oder so. Es ist ja, wie gesagt, nur so ein kleines Community-Projekt. Und der hat mich dann auch so, hey, das wäre doch auch was für Technikquatsch, dieses Projekt. Das, ja, das hatte ich auch vor zu erwähnen, weil ich habe es mir jetzt auch gekauft. Ich bin mal gespannt, wann es ankommt. Also es ist angesagt so um Weihnachten rum. Es kann davor sein, es kann danach sein. Es ist momentan nicht so ganz klar, wie lange es dauert. Aber so Pi mal Daumen. Es macht halt ein Privatmensch in seiner Freizeit. Das Interessante ist, das Bestellen ist im Prinzip auch nur, jemanden mit PayPal das zu überweisen und dabei seine Adresse und was man will anzugeben. Und dafür gibt es als Hilfe eine Bestellseite, die aussieht, als wäre sie aus, keine Ahnung, den 80ern, glaube ich, wirklich nur so ein Text ist. Und halt deine Adresse in dein Fenster eingibst und der dir dann unten zeigt, wie du das im Kommentar bei PayPal eingeben muss, damit er weiß, wo es hinschicken soll.
Ja, ich bin gerade draufgegangen, ja.
Es ist schon, also, es hat auch so ein bisschen Retro-Charme.
Aber das Wichtige ist ja dabei, dass es funktioniert.
Ja, genau.
Und so wie ich das jetzt sehe, ist alles da, was es braucht.
Ja.
Sieht nicht besonders grafisch toll, aber es ist doch wurscht.
Ja, ich habe ein bisschen mehr bezahlt, extra. Hab dann drauf geschrieben, ist etwas Trinkgeld. Nur mit hinterher. Ich hoffe nur, dass das nicht maschinell auswertet, weil dann habe ich jetzt voll sein Algo durcheinander gebracht.
Naja, wird schon hinhauen.
Aber ich glaube, dass das nicht so rein maschinell ist. Das sollte gehen. Ja, aber sehr schön. Muss auch hier nicht nur eben zum Christian Kleinzer, der dieses schöne Projekt macht, einen Shoutout geben und auch zu, also Podcasten-Freunde, klingt geil. Warum kenne ich diesen Podcast nicht? Ich muss da mal reinhören. Auch zum Jochen Baumberge, der ja, also auch im SF-Discord meistens eher so mit ein bisschen kleinen Shoutouts oder wenn er irgendwie was sagen möchte, so, hey, guck doch da mal da rein, eher drin ist als sonst aktiv. Also zwar auch, aber nicht so. Und ich schätze das aber, weil er eigentlich nie mit so großen Projekten, die eh schon jeder kennt, daherkommt, sondern immer so mit so kleinen Perlen. Und das ist schön. Das gefällt mir. Und das war jetzt auch wieder sowas. Und wie gesagt, das hat mich zu einem Spontankauf verführt. Ja, das waren meine Nachrichten. Zweimal C64.
Dann noch eine kleine Neuigkeit vom Steam Deck.
Oh ja.
Es kommt nicht früher.
Nein, leider nicht. Ist,
das ist nicht das. Aber Valve nutzt die mehr oder weniger Hardware-Verschiebung auch, um die Software weiter anzupassen. Und zwar haben sie es jetzt so gemacht, dass also SteamOS jetzt von bisher 24 GB auf 10 GB geschrumpft wurde.
Ich frage mich, was die alles da rausgeworfen haben.
Ja, ich meine, also im Endeffekt ist es ja im Unterbau ein Arch, heißt es Arch? Arch? Ja, wie auch immer, ein Linux.
Ich lese es auch immer als Arch, aber ich glaube, es ist Arch.
Ja, das bin ich immer nicht ganz sicher, aber ich glaube wahrscheinlich Arch, ja. Und ja, da ist halt wahrscheinlich einfach in der Grundunterbau ist halt, wenn die halt einfach optimiert haben und Sachen rausgeschmissen haben, die halt einfach für ein mehr oder weniger Blöcksack-Konsolen-OS, also ist jetzt übertrieben, ist natürlich keine Konsole, aber da nicht notwendig ist. Es geht ja darum, gerade für die kleinste Variante des Steam Deck, das ist ja nur 64 GB interner Speicher, 64 sonst, gell? Ja.
Mhm.
Und das ist dann halt doch ein bisschen knapp, sagen wir es mal so. Und da
willst du halt auch nicht gleich fast die Hälfte belegt haben im Betriebssystem.
Genau. Und das heißt ja, ich meine, du kannst, das ist ja trotzdem ein vollwertiges Linux. Das heißt, wenn du andere Pakete drauf haben möchtest, kannst du ja immer nachinstallieren. Das ist ja kein Stress.
Arch ist ja auch dafür bekannt, dass du es hyper optimieren kannst.
Ja.
Insofern kann es schon sein, dass die erstmal nur drauf losprogrammiert haben und jetzt einfach rigoros wegkürzen, was noch an Code quasi so rumhängt, was übrig ist, wie du schon gesagt hast. Ich finde ja besonders lustig, wenn sie bei so Oberflächensachen, weil da würde das auch schnell passieren, gerade in der Datenmenge, festgestellt haben, wenn wir es nur in der und der Lösung, Auflösung ausgeben, dann brauchen wir auch kein Menü, das die und die Auflösung hat.
Das kann ganz locker, ja, oder sagen wir mal im Auslieferungszustand, weil ja. Du kannst das Teil ja auch theoretisch an den 4K-Monitor anschließen.
Genau.
Ist jetzt vielleicht nicht optimal wegen der Leistung, die drin steckt, aber theoretisch kannst du das.
Ja.
Das heißt aber, wenn die sagen, wir bieten halt im Auslieferungszustand wirklich nur die 1082x800 Auflösung für die Elemente an, die halt da optimal passen, ja, dann kannst du schon ordentlich Platz sparen.
Ja, wenn sie nämlich das einfach nur auf die Auflösung optimieren und eine höhere, sagen wir mal, als Paket optional zu runterladbar, so höher aufgelöstes genau. Menü für die Dockings, für Gebrauch in der Dockingstation, dann sind da schnell mal ein paar Gigabyte weg und zwar ohne, dass du viel machst.
Eben, also das ist eine sehr wahrscheinliche Optimierung.
Also es ist und wahrscheinlich eben, dabei, aber ja. Es sind bestimmt nicht alle 14 Gigabyte, die da weg waren.
Und ansonsten, ich meine, es gibt ja immer wieder Meldungen, dass sie weitere Verbesserungen, also generell am SteamOS machen. Weil zuletzt ist jetzt mit dem neuesten Proton-Version von diesem Kompatibilitätsschicht, so, haben sie jetzt, ja. Ist ja jetzt Unterstützung für NVIDIA DLSS dabei. Weitere Spiele sind jetzt optimiert bzw. kompatibel geworden. Sie machen in unregelmäßigen Abschnitten, gibt es eine Meldung, dass halt wieder Spiele mit irgendeinem Anti-Cheat-Tool jetzt laufen und solche Sachen. Also da gibt es laufende Verbesserungen und es ist ja auch notwendig, weil sie sind ja noch nicht ganz bei dem 100% oder fast 100%, was sie gerne hätten, dass es kompatibel ist. Und das wird immer weiter und ja, die nutzen halt jetzt einfach diese zwei zusätzlichen Monate fleißig aus, was man erwarten würde, aber
es ist quasi das Gegenteil eines Crunch-Konzeptes, wenn ich das gerade so sehe. Ich meine, die haben ja Probleme mehr mit der Hardware, dass sie halt die Sachen kriegen.
Ja, ne? Genau.
Das heißt, die haben jetzt mehr Zeit, als sie vielleicht gehabt hätten. Und es ist schön zu sehen, dass sie das auch für weitere Optimierungen nutzen und nicht so, naja, Projekt abgeschlossen, gleich aufs Nächste.
Ja, man muss ja bei Valve sagen, dadurch, dass die jetzt eigentlich an einen Termin gebunden waren mit der Hardware, ist wahrscheinlich eh schon ungewöhnlich für Valve.
Mhm.
Für Valve, weil ja. Es gibt ja nicht umsonst die Valve-Zeit. Da kann ich auch mal wieder verlinken. Da gibt es extra irgendeinen Eintrag. Ich weiß nicht, ob es Wikipedia oder ein eigener interner irgendwo anders ist. Weil Valve-Zeit, Ankündigung und dann Verschiebung und wann es dann wirklich rausgekommen sind, die Sachen. Gerade bei Half-Life war das ja immer schön, also bei Half-Life 2 und Episoden und Zeug.
Wobei man fairerweise sagen muss, dass das bei Spielen allgemein etwas sehr Übliches ist.
Ja, aber bei Valve ist es noch mal ganz eine eigene Sache, ja. Es ist ja auch intern, also nicht nur extern, sondern es wird auch intern als Valve-Zeit bezeichnet. Also das ist dann noch mal ganz, ganz eigen. Aber das ist halt auch deutlich lieber mir, als wenn du dann wieder so Horror-Stories von Crunch und ja Mitarbeiter ausbrennen. Und das meine ich jetzt
nicht
wörtlich, aber schon sehr nah dran an wörtlich. Dann lieber mal ein bisschen warten. Ich meine, tatsächlich, wenn ich mich zurück an die Meldung der Verschiebung denke, da war die Resonanz im Netz eigentlich eher so, ach schade, aber okay.
Ja.
Also nicht irgendwie so, oh, ihr habt versprochen, so, ja, bestimmt ein paar Deppen gab es sicherlich, aber.
Naja, weil es halt auch einfach jeder erwartet hat, dass es später kommt, glaube ich.
Ja, also gerade erstens in der Situation, die wir haben mit Hardware, das weiß inzwischen auch jeder, also fast jeder, manchmal im Forum, gerade bei Computer Base, da wenn dann einer so, ja, ich habe mich jetzt seit den letzten 5 Jahren nicht mit Hardware beschäftigt, was ist denn passiert mit den Grafikkartenpreisen? Und dann so, oh boy. Jetzt musst du ganz stark sein, so nach dem Motto.
Ich bin ganz ehrlich, wenn ich nicht zufällig selber eigentlich letztes Jahr einen Computer hätte bauen wollen und wenn ich nicht im Podcast jetzt mitmachen würde, wenn diese zwei Punkte nicht zufällig gewesen wären letztes Jahr, dann hätte ich das wahrscheinlich auch nicht mitbekommen. Weil der 0815-Bauer beschäftigt sich mit Hardware dann, wenn er eine neue will.
Ist ja auch vollkommen normal und legitim.
Ja, aber es ist schon, ja.
Das ist dann halt, aber ich stelle mir das jetzt gerade vor, du hast halt deinen PC vor 5 Jahren gebaut und jetzt denkst du, jetzt möchtest du mal wieder aufrüsten oder jetzt geht's an den neuen und schaust dich um und denkst, fällst ja erstmal aus allen Wolken. Also das ist ja wirklich. Ich habe ja das, also dadurch, dass ich ja eigentlich immer so konstant mich informiere, einfach aus Interesse, auch, und habe ich ja diese ganze Entwicklung ja wirklich live mitbekommen.
Ich meine, jetzt ist es ja sogar nur sehr, sehr, sehr hoch und nicht mehr astronomisch. Das muss man ja auch dazu sagen.
Nee, es ist furchtbar. Es ist teilweise teurer als vor einem halben Jahr.
Es ist wieder. Schlimm.
Also es ist erstmal kurz im Sommer, ist es ein bisschen am Sinken gewesen, wo Leute dann, mich eingeschlossen, wieder so ein bisschen Hoffnung, und dann wurde die Hoffnung sofort wieder zerstört. Und es ist jetzt, also eine durchschnittliche Grafikkarte, naja gut, 3070 ist eigentlich nicht durchschnittlich, aber nehmen wir mal eine 3060. Die sitzt auf Geizhals gerade bei 620, die günstigste, wobei das ist Unsinn, das ist fast 700. Also, und bei einer 3070, die wäre UVP 500 gewesen und die ist jetzt bei 1000.
Das ist schon mal doppelt so viel.
Ja. Ach ja, ich höre jetzt wieder auf, weil das ist wieder frustrierend. Nee, also Wolf arbeitet schön weiter am SteamOS. SteamOS, noch nur zur Erinnerung, das ist ja nicht beschränkt auf das Steam Deck dann. Sobald das Steam Deck raus ist, wollen sie ja auch das SteamOS wieder, weil das hatten sie ja früher mal, das war aber mehr oder weniger immer so eine Art Beta, auch wenn es jetzt SteamOS 3.0 heißt, wollen sie das ja komplett freigeben, dass man das auf jedem Rechner, auch auf diesen anderen Handheld-Konsole-Rechnern wie jetzt zum Beispiel Aya Neo oder GPD, könntest du es theoretisch auch drauf klatschen.
Interessant wird hier im Homebrew quasi die Treiberunterstützung dann.
Ja, wobei das jetzt, glaube ich, dadurch, dass es eben grundlegend auf Arc eben basiert und das eigentlich relativ gut ist, weil es ja dieses sogenannte Rolling Releases, also nicht wie viele größere wie Debian oder Ubuntu, dass die halt mehr oder weniger alle halbe Jahr ihr, oder bei Debian sogar noch länger, das mehr oder weniger ein Freeze machen und das dann der Zustand halt ist.
Okay, was ist das? Sorry, mein Tower ist gerade umgestürzt.
Oh.
Oh, fuck.
Der.
Okay, es steht noch schief da, es ist okay.
Und ich höre dich noch.
Es ist, steht. Es steht. Okay.
Das ist ja der auf den,
ja, der
Tisch
steht,
gefallen ist?
Ja, ja, also andersrum, der Tisch, wo der Tisch auf den Tower gefallen ist.
Ja, das meine ich ja.
Ja, es ist okay. Gerade noch ein Fuß abgebrochen, der offensichtlich doch nicht ganz war. Glaube ich. Ich fasse ihn jetzt mal lieber nicht an, er steht.
Okay. Jo.
Wir waren noch gerade bei den Hardware-Preisen. Nee, die Gehäuse sind ja normal, Gott sei Dank.
Jo, Gehäuse ist alles okay.
Ah, vielleicht muss ich mir jetzt doch noch Weihnachten wirklich einkaufen.
Ja, und Prozessoren geht auch. Da kann ich das kurz erwähnen, was ich jetzt in der letzten nicht mehr, wo dann der Aufnahme nicht mehr war, habe ich kurz angesprochen habe. Ich habe jetzt auch zusammen mit einem Discord-Nutzer, beziehungsweise den ich auch schon länger von einem anderen Discord kenne, haben wir jetzt zusammen seinen neuen mehr oder weniger Rechner zusammengebaut. Also nicht ich gebaut, aber wir haben zusammengestellt und er hat ihn jetzt dann zusammengebaut. Weil dem ist auch hat er auch einen AMD FX und der ist ihm leider vor ein paar Monaten verreckt.
Oh je.
Glücklicherweise hat die Grafikkarte überlebt.
Oh, das Wichtigste, ja?
Ja.
Moment, ich will das jetzt kurz gerade hinstellen.
Ja, jetzt hat er dann, haben wir das nochmal zusammengestellt, quasi das Innere, und das hat er, und es läuft jetzt wieder, und er hat jetzt wieder einen kompletten Rechner.
Yay!
Ja, und dann wollte ich noch kurz was, ah ja, noch eine kleine Geschichte, auch wieder ein bisschen zu spielen. NFTs und Blockchain ist ja derzeit in aller Munde und die Gamer-Gemeinde ist relativ angepisst. Zuletzt, oder eine der größten Sachen war ja diese Ankündigung, beziehungsweise inzwischen gibt es es schon, Ubisoft Quartz. klingt eh schon so, verstehe ich auch nicht warum. Also, das ist allein schon der Name, aber auf jeden Fall diese NFTs in, was ist das? Ghost, nee, warte mal. Irgend so ein Ghost Recon, kann das sein? Siege? Nee, das ist was anderes. Irgend so ein Ghost Recon, glaube ich. Ist auch eigentlich wurscht von denen. Also die Ankündigung hat enorm viele Dislikes auf YouTube schon bekommen. Auch wenn, und es gibt Plugins, wo man die sich wieder anzeigen lassen kann, weil YouTube ja die deaktiviert hat, die Anzeige. Aber ja, die haben es. Ja. Und es hat einen riesen, also man könnte sagen, es war so ein Scheißesturm. Schon ein schöner Shitstorm. Und Stalker 2, also die Entwickler von Stalker 2, die haben jetzt vor kurzem angekündigt, sie möchten auch NFTs. NFTs, kurz vielleicht zur Erklärung, was ist ein NFTs? Wie soll man das sagen? NFTs sind sogenannte Non-Fungible Tokens. Das ist mehr oder weniger, wie soll man das sagen? Also man kann die kaufen und bekommt dafür dann sozusagen die Bestätigung, dass man es hat von digitalen Gütern. Also mehr ist es nicht. Das ist eigentlich nur, ja, du hast es gekauft und es wird in der Blockchain verewigt sozusagen und in deinem Wallet ist es dann bestätigt, dass du es hast. Weil es ist ja sonst nichts. Es ist ja eigentlich nur ein digitales Element, das theoretisch unendlich reproduzierbar ist, aber es gibt dann sozusagen dieses eine und da gibt es auch so ein Marketplace, wo die ganzen das ist einfach ein Gewehr in dem Spiel. Kurzer Einschub. Hier geht's um Ubisoft Quartz. Und die Unterscheidung zwischen den Einzelnen ist, es hat eine Nummer. Dann hast du quasi 1000 Stück da oder mehrere 1000 Stück davon und deins ist dann die Nummer 1, 2, 3, 4.
So, das ist so wie, welche Marke war das? Gucci-Handtaschen oder so? Ach, ich weiß gar nicht. Irgendeine Luxus-Handtaschen-Marke. Ich kenne mich da nicht aus. Die haben auch so kleine Seriennummern drin. Es werden immer nur bestimmt viele verkauft. Und dann weißt du quasi, dass die echt ist, weil diese Nummer drin ist. Und es ist quasi dieses Prinzip gerade auf diese Knarren angewendet im Spiel.
Und das ist halt einfach, das Problem an den ganzen, man könnte jetzt lange darüber diskutieren, aber eigentlich ist es gibt gerade in diesen Spielen gibt es eigentlich keine Begründung dafür, warum das so sein soll, warum das mit diesem Blockchain-Zeugs verknüpft ist, weil das, dass du DLCs oder Lootboxen und sowas, das gibt's ja alles schon. Jetzt wollte halt Stalker NFTs einbauen, dass man sozusagen sich dann da einkaufen kann und dann als NPC im Spiel verewigt wird. Das ist vollkommen irrelevant. Also die Leute haben sich dann halt aufgeregt, vor allem, weil es halt, du brauchst dazu diesen Schmarrn nicht. Das sind diese ganzen, das, was die da machen wollten, das sind so Perks. Jeder kennt es mehr, oder die meisten kennen es vielleicht von Kickstarter, wenn du höhere Tier von Beteiligung nimmst, dann kannst du dich sozusagen, kriegst einen nahe, NPC wird dann nach dir benannt oder irgendwas. So ungefähr ist es. Gerade bei dem Stalker. Und also die Leute haben sich halt sehr viel aufgeregt. Dann haben sie ein Statement rausgebracht, wo sie es erklärt haben, um was es eigentlich geht. Das haben sie nach 20 Minuten gelöscht und eine Stunde später ein neues Statement rausgebracht, wo sie gesagt haben, ja, also we hear you. Based on the feedback we received, we've made a decision to cancel anything NFT-related in Stalker 2.
Yay! Unnötige Technik wieder rausgenommen. Finde ich gut.
Ja, vor allem, weil diese Blockchain-Angelegenheit, das ist ja nicht mal irgendwie im Spiel relevant oder so, dass das Ganze auf das Spiel drauf basiert, sondern das ist einfach wirklich nur, sie haben mit irgendeinem Kooperationspartner das gemacht und das wäre dann NFT. Aber es ist unnötig. Du kannst immer noch das mehr oder weniger als zusätzlichen Perk anbieten auf der Website und sagen, wenn du uns, was weiß ich, Fantasiebetrag 50 Euro gibst, dann wird dein Name irgendwo im Spiel verewigt oder so. Geht genauso. Und deshalb haben sich die Leute aufgeregt, weil es halt absolut keinen Bezug darauf, also keine Notwendigkeit für dieses NFT-Blockchain-Angelegenheit gibt.
Das Interessanteste ist ja, selbst wenn du es mit den Namen hast, bräuchtest du ja trotzdem keinen NFT dafür.
Eben, das meine ich ja. Das ist, gerade in dem Spiel, Weil sie ja selber sagen, dass es keinerlei Einfluss aufs Spiel selber haben soll. Sondern einfach nur halt so ein kleines Goodie. Deshalb ist es unnötig. Und jetzt gibt es schon bei den, es geht schon wieder mal so leicht in Verschwörungstheorie, dass es gibt die Vermutung, dass es sich um einen PR-Stunt handelt. Dass sie das eigentlich gar nicht wollten, sondern in Wirklichkeit nur sich da eingespielt haben, um eben ein bisschen Publicity zu bekommen.
Ich weiß nicht, dann wäre nicht ein Statement, warum wir das machen, und wäre wieder verschwunden. Das wäre schon sehr 4D-Schachmäßig. Ich glaube eher, dass irgendjemand in der Marketingabteilung gedacht hat, hey, NFTs sind cool, jetzt baut das mal ein. Die Programmierer sich gedacht, na gut.
Ja.
Unnötig, aber na gut, wenn ihr das sagt, weil irgendein Chef das angeordnet hat, weil das Marketing gesagt hat, neuer heißer Scheiß, ist es drin. Dann war das Echo negativ statt irgendwie positiv oder neutral. Dann haben sie halt erstmal, weil sie es ja machen mussten, okay, wir müssen das jetzt irgendwie so hinbiegen, dass es passt. Bis dann irgendjemand aufgefallen ist, es könnte ein größerer Backlash sein, wir machen das jetzt einfach mal weg. Und dann kommt's weg. Also so klingt es für mich.
Was ich nämlich auch sehr oft gelesen habe, ist, wo dann Leute gesagt haben, okay, ich hatte es auf der Wishlist auf Steam, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf und es runtergenommen.
Ja.
Und solche Zahlen kannst du nämlich nachmessen.
Ja, und es geht dann recht einfach. Und es ist ja auch sehr, also gerade das mit der Wishlist ist ja ein sehr mächtiges Ding für Release.
Das ist eines der wichtigsten Messtools für eben, gerade für Indies zum Beispiel, ist es unglaublich wichtig. Und tatsächlich bringen die nämlich das Spiel in Eigenregie raus. Die haben nur ein paar Kooperationen mit Koch Media für die Disc-Version. Digital sind sie Eigenvertrieb. Und da, ja, und vor allem, man muss sagen, dass Valve alle NFT- und Blockchain-Gedöns von Steam verbannt haben. Also vielleicht hatten die das nämlich auch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und Microsoft ist übrigens auch nicht so begeistert von dem Zeug. Und es ist ein Game Pass Day One-Spiel. Also, ja. Das ist, glaube ich, nämlich nochmal deutlich ausschlaggebender, als wenn ein paar Leute auf Twitter rumheulen. Wobei ich in dem Fall sage, ja, es war einfach nur dumm.
Das hat sich halt dann zusammen ergeben, würde ich sagen.
Das ist halt eben, das ist reine Buzzword-Bingo, Buzzword-Bullshit-Bingo gewesen mit dem NFT-Zeug. Ich habe auch viele Leute haben gesagt, hey, betet es halt einfach so an. Ohne NFT-Zeug. Das ist doch auch voll okay. Also da hätte nämlich keiner ein Problem damit, wenn sie einfach dieses sagen, ja, du kannst dich als NPC einkaufen sozusagen, dass du im Spiel auftauchst. Hat keiner Stress damit.
Nö, weil das ist ja, wie du schon sagst, einfach eine Taktik, die schon oft angewendet wurde, eben hauptsächlich, wenn es um Crowdfunding geht.
Ja,
aber das kann man durchaus auch als Unternehmen machen. Das sagt ja niemand, dass man das da nicht machen kann.
Und das ist auch ganz normal, weil es hat keinen Einfluss auf das Spiel, außer dass halt da irgendeiner, und vor allem für mich als Spieler, der Singleplayer spielt, und da ist einer, der nach einem anderen Spieler benannt oder nach jemandem benannt ist, der. Das
ist irgendwie cool.
Ja, ich würde es ja nicht mal merken. Das ist ja das. Das ist vollkommen irrelevant für mich. Das ist wirklich nur für denjenigen, der, also einerseits sagt, ich möchte die mit mehr unterstützen, und da ist es dann halt so ein kleines, ja, eben Wertschätzung für die Unterstützung sozusagen, ein kleines Goodie.
Ich finde es bei den NPCs eigentlich auch ganz cool, weil du musst irgendwann echt die Nase voll haben, irgendwelche NPC-Fressen zu designen, die halt dann
zum
doch
Beispiel, ja,
irgendwie anders aussehen sollen, aber halt doch nicht alle gleich und nicht alle und nicht zu divers, also dass es irgendwie so halt auch nicht im Uncanny Valley landet. Nicht
ja,
alles Schönlinge sind, nicht alles ähnlich sind, nicht alle zu unähnlich sind, weil dann ist es auch wieder nicht glaubhaft. Und wenn du dann halt echte Menschen mit drin hast, dann hast du das ja.
Ja, also das war jetzt sozusagen der letzte neueste Games-Shitstorm.
Ja, der heiße
tatsächlich
Scheiß.
Da hat die leicht erregbare Gamer-Szene sozusagen mal was richtig gemacht. Die haben schon so viel Scheiße gebaut, hier passt's.
Ja, das ist
Naja.
Ach, ich weiß jetzt nicht, ob man sich darüber hätte aufregen müssen, aber es ist schon okay, wenn es jetzt weg ist. Das ist voll in Ordnung.
Dieses Blockchain-Zeug, also es sind halt.
Es hat Energieverschwendung.
Ja, und vor allem es sind, wie kann man das, es sind Lösungen auf der Suche nach einem Problem. Also in vielen Bereichen. Also das ist, man kriegt es ja auch mit ganzen, ja, was war das? Für digitaler Führerschein auf Blockchain-Basis, hat irgendjemand ganz Schlaues im Digitalministerium oder so gesagt. Wo sich die ganzen Security-Leute dann in der Infosec-Bubble und was weiß ich, gleich so richtig schon einen halben Anfall kriegen, wenn sie sowas wieder hören. Weil es einfach nur uns. Es ist tatsächlich Lösungen eben für ein Problem, das nicht da ist.
Ja.
Es funktioniert doch alles so, also vielleicht nicht optimal, aber so funktioniert es halt richtig. Ohne das Zeug meine ich. Ach ja, aber bevor ich mich noch weiter aufreg, sonst kann ich nämlich auch gleich wieder über den Microsoft Store reden. Nee, in der letzten Zeit ist alles okay. Aber ich hätte noch einen Terminhinweis.
Mm.
Und zwar die CES, die Consumer Electronics Expo Dings. Ja, wie auch immer. Die beginnt am 3.1.22 und geht bis zum 8.1.22. Und warum ist die relevant? Abgesehen von viel Consumer, Gadget, TV und Gedöns. AMD hat eine Pressekonferenz am 4.1. nach unserer Zeit um 16 bis 17 Uhr.
Oh, perfekt, nach meinem Feierabend.
Da wird erwartet angeblich neue Grafiklösungen. Also wahrscheinlich nichts Neues, eher vielleicht die 6500, also die ganz kleine Variante, aber vor allem auch neuen Mobilchips. Rembrandt, Codename. Das ist Zen 3 plus RDNA 2 Grafik. Das dürfte ordentlich reinhauen im Mobilbereich bei Laptops. Und eben die Zen 3 mit diesem 3D V-Cache, also diesem zusätzlich gestapelten Level 3 Cache, genau.
Das ist interessant.
Das ist sozusagen der kleine Rückschlag oder Gegenschlag, Gegenschlag ist, aber das ist sozusagen die Verteidigungs gegen die Alder Lake von Intel. Mal schauen, was da kommt. Nvidia hat auch direkt danach um 17 bis 18 Uhr eine Pressekonferenz. Da geht es mehr um, habe ich jetzt hier, da ist jetzt noch nicht so viel bekannt. Mehr so Durchbrücke im beschleunigten Computing, also im Accelerated Computing. Ja, ja, so Simulation to Gaming und Autonomous Machines. Keine Ahnung, Maschinen. Ein bisschen was wird schon dabei sein. Angeblich soll dann nämlich auch vielleicht die sogenannte die 3090 Ti angekündigt werden. Mit nach Gerüchten bis zu 450 Watt TDP.
Okay.
Das ist mehr als vor ein paar Jahren noch ganze Gaming-Rechner brauchten, aber okay. Und die kleine Variante auch die 3050. Also das ganze Problem ist halt wieder, dass es trotzdem nicht erhältlich sein wird und naja.
Das Übliche.
Ja, eventuell auch eine RTX 3080 mit 12 GB Speicher, weil die 3080 mit 10 GB Grafikspeicher ist nämlich eigentlich sehr, also Nvidia ist immer sehr geizig mit dem Grafikspeicher. Aber eben auch hier wird wahrscheinlich angekündigt werden und nicht entweder nicht oder nur zu astronomischen Preisen erhältlich. Intel hingegen ist wieder ein bisschen interessanter. Das ist dann nach einer kurzen Abendessenpause, beginnt es dann um 19 Uhr bis 19.45 Uhr. Da dürft wahrscheinlich auch die Mobilvarianten der Alder Lake Chips kommen und vielleicht auch, und das ist deutlich interessanter, vielleicht Neuigkeiten zu den Grafikkarten von Intel. Hm. Denn die werden für erstes bis zweites Quartal nächstes Jahr erwartet. Das könnte richtig spannend werden, wenn die da einsteigen. Aber wenn man dann sehen, ist ja auch gar nicht mehr lang hin. Das ist jetzt 3 Wochen.
Ja.
Zweieinhalb Wochen.
Eine sehr fortgeschrittene Kalenderwoche.
Ja.
Schon in der KW50.
Es wird viel an dem Tag, aber ich bin ganz froh, dass es sich nicht so auf 5 Tage verteilt sozusagen. sondern dass es an einem Abend.
Ja, mal ein bisschen kompakt.
Ja, eben. Also und vor allem ist es halt auch wirklich maximal eine Stunde pro Pressekonferenz und
Yay.
Oder Präsentation im Endeffekt. Und da das kannst du wunderbar absitzen. Ich glaube, damit hätte ich es eigentlich. Sind wir auch schon bei 1,5 Stunden.
Ja, reicht wieder.
Ja.
Ich kann allerhöchstens noch, das könnte ich noch kurz anbringen, weil es wirklich minimal ist, weil ich es auch euch erzählt Gerne. Hatte. Ich habe eine neue Kamera gekauft.
Ah ja, stimmt.
Und zwar die von Logitech, die C922, die fast identisch ist mit der 920, mit so ein paar Kleinigkeiten anders. Und sowohl die C920 als auch die C922 wusste ich vorher schon, da gibt es ein bisschen Probleme mit dem Fokussieren beim Autofokus. Finde ich jetzt grundsätzlich nicht so schlimm, weil man kann ja auch einen manuellen Fokus einstellen. Gerade ich, wenn es hauptsächlich zum Streamen vom Computer benutze, ich bin immer im gleichen Abstand, stelle ich einmal den Fokus ein, passt schon. Aber der Fokus ging gar nicht. Meine Kamera war quasi nahsichtig. Und das ist wohl ein weit verbreitetes Problem bei diesen Kameras. Und das Lustigste ist, und das ist eben das, was ich da jetzt festgestellt habe, es ist kein Software-Bug, sondern ein Hardware-Bug. Die Linse ist falsch eingestellt. Das heißt, das kann man durch zwei kleine Sachen ändern. Die eine Alternative wäre, und es ist tatsächlich die Low-Tech-Variante, man sucht eine passende Linse, also quasi eine Brille für die Kamera, die quasi alles etwas näher heranzieht und korrigiert es so. Dadurch büßt man aber natürlich etwas von der Weite ein. Oder man macht, was ich gemacht habe, und ich habe ja erstmal gebetet, ob ich was kaputt mache dabei, weil neu gekauft und Garantie und so, also Garantie ist jetzt quasi futsch. Ich habe das Ding aufgeschraubt und habe die Linse genommen mit einer Feinmechanikzange und habe sie ein bisschen weiter gedreht, sodass der Abstand der Linsen etwas größer zueinander ist. Oder näher? Oh Gott, Optik, wurscht. Jedenfalls, dass sie jetzt weiter gucken kann und der Zoom-Punkt, der Nullpunkt quasi weiter vorne, näher an mir dran ist und nicht so nah an der Kamera dran. Und wer hätte es gedacht? Jetzt geht's.
Tja.
Es ist erstaunlich. Also ich hätte nicht gedacht, dass das in dem Jahr überhaupt noch passieren kann. Ich bin sehr überrascht von Logitech. Also das Schlimme ist halt, die Kamera selber hat halt ultra gute Hardware für ihren Preis.
Ja, das ist ja auch fast schon, also die 920, 922, das ist ja fast schon Webcam-Klassiker.
Ja. Und also die Brio gibt's noch, die sind noch ein bisschen besser angeblich. Aber die haben zum Beispiel keine so gute Farbdarstellung. Aber auch hier, also auch bei der, die Logitech-Software für die C922, weil die ja noch nicht so alt ist, gibt es keine von der alten Software-Versionen, sondern nur die neue. Und in der neuen kann ich nicht mehr die Beleuchtungszeit einstellen und nicht mehr die Linsenreaktionszeit einstellen. Das geht nur auf automatisch. Das kann ich nicht selbst einstellen. Das heißt, wenn ich die Beleuchtung falsch setze oder der Fokus so ist, dass er die Beleuchtung eben so an den Fokus anpasst, dann habe ich ausgeschissen, dann kann ich daran nichts mehr ändern. Zumindest nicht mit der Logitech-Software. Und das Interessante ist, die neueste kann das nicht, aber die alte konnte es.
Mhm.
Weil zum Beispiel die Software für meine C970, das ist die 920, das ist die mit 720p, die hat das Problem in der neuen Software auch, aber in der alten kann ich das noch. Weshalb ich die alte installiert habe für die C720. 270 ist es ja umgekehrt zum Auflösung, ja, Benennung und so.
Ja.
Aber die 922, die hat eben das nicht. Die 920, glaube ich, hätte noch so eine Softwareversion. Ich könnte mal gucken, ob ich mit der Softwareversion von der 920er die 922er ansteuern kann. Oder ob ich einfach eine Software nehme, von irgendeinem anderen Hersteller beziehungsweise Microsoft in den Kameraeinstellungen kann man es ein bisschen anpassen, aber nur sehr grobstufig. Du kannst nur zwischen, ich glaube, 7 Stufen wählen oder so. Also das ist ein bisschen arg grob, weil er ist nämlich dann eins zu weit ist überbelichtet und eins weiter runter ist unterbelichtet.
Das ist immer so bei diesen, wenn es so grob gerastet ist. Ja. Irgendwie ist es immer irgendwas dazwischen
an
mich.
Also ich werde jetzt ein bisschen an der Software, glaube ich, noch rumspielen und ansonsten jetzt zwischendrin etwas mit der Beleuchtung, mir vielleicht doch mal dimmbare Lampen holen. Aber es war ein interessantes Abenteuer dafür, dass ich eigentlich ein neues Produkt von einem Markenhersteller gekauft habe.
Und das Produkt an sich ist ja nicht schlecht.
Ja, das ist halt wirklich gut, aber es bringt halt nichts, wenn es halt fehlerhaft ausgeliefert wird.
Das, ich habe die auch und habe dann nochmal jetzt dann, als du da angefangen hast, habe ich auch mal nochmal genauer hingeschaut. Bei mir ist es umgekehrt, der fokussiert zu weit hinten.
Mm. Mhm.
Also wenn ich ne, also der, also es passt, also so wie ich jetzt die gerade habe, ist es eigentlich okay. Aber wenn ich näher rangehe, dann wird es nicht scharf.
Mm.
Das ist lustig.
Nee, hat heute bei meinem Bugstream auch gut funktioniert mit dem Autofokus.
Ja, das habe ich gesehen. Also es war auf jeden Fall scharf gestellt.
Ja, also wenn sie näher dran ist, funktioniert der Autofokus auch grundsätzlich besser, als wenn sie weiter weg ist. Selbst, also jetzt, wo sie verstellt ist. Also alles, was bis zur mittleren Einstellung ist, geht sehr fein. Alles drüber nicht so gut. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen vielleicht an den Motoren, die drin gebaut sind oder an der Software oder an beidem. Weil auch manuell ist es weiter weg schwer einzustellen mit den Linsen. Vielleicht sind auch die Linsen für eine Weitentfernung nicht so geeignet. Das kann auch sein, also rein optisches Ding. Aber funktioniert jetzt gut. Also kann man nichts sagen.
Also das Lustige ist, hinter mir ist an der Wand ein Poster, ein Bandposter, mhm. Und das ist knackescharf. Das ist von mir, das ist vielleicht von der Kamera 3 Meter oder 3,5 Meter entfernt.
Was du mal probieren super musst, und dann siehst du es, ob es technisch an der Software oder an der Hardware liegt. Deswegen vermute ich bei mir, dass es ein bisschen Mix ist. Es gibt von Microsoft selber mit vorinstalliert, ist ja auch ein Programm, mit dem du mhm. aufnehmen kannst. Und da kannst du mit der Maus einen Fokussierpunkt wählen.
Ja, dann probiere ich mal.
Und dann kannst du mal gucken, ob es vielleicht nur ist, dass der Autofokus dich nicht als den Fokuspunkt erkennt.
Das kann sein, ja.
Oder ob er es einfach nicht fokussieren kann auf den Punkt, also nicht hinkriegt.
Ja.
Und also es fokussiert, bevor ich das mache, nämlich damit bei mir gar nicht und jetzt auch nur so semi-gut. Auf weite Entfernung und auf nahe Entfernung besser. Aber jetzt habe ich zumindest im Autofokus die Möglichkeit, mich bis dorthin zu scrollen, wo es scharf ist. Also jetzt ist es mechanisch grundsätzlich möglich, aber halt nicht so fein einstellbar. Jetzt muss ich mal schauen, ob da noch was geht. Aber ich bin mit der jetzigen Qualität auch schon zufrieden. Nur den Weißabgleich mache ich das nächste Mal, glaube ich, wieder manuell, weil der automatische ist nicht so ganz farbecht. Aber jammern auf hohem Niveau.
Ansonsten, ja, wie gesagt, es funktioniert. Das fällt mir ein, ich muss mal wieder Kena Bridge of Spirits weiterspielen. Da habe ich jetzt lange nicht gemacht.
Ja, die haben ja auch einen Preis gewonnen.
Ja, stimmt. Für was eigentlich? Design, glaube ich?
Ich glaube für Indie-Game mit bestem Design oder so. Es war schon irgendwas mit Design.
Moment,
und es war auch irgendwas mit Indie.
Best Independent Game, ja, okay.
Okay, weil wir und ja, genau, weil mein Argument war, warum das sehr gut passt, ist, weil Kena halt nicht aussieht wie ein Indie-Game, sondern vom Design her ja. Und vom Gefühl her rauskommt wie ein AAA-Game.
Ja, es ist ein bisschen unterkomplex in dem Sinne, aber ja da können wir ja vielleicht in der Weihnachtsfolge dann ein bisschen auch was mal gespielt haben und so.
Ja, wir können jetzt dann mal schon ankündigen, es gibt eine Weihnachtssonderfolge. Den Inhalt haben wir selbst noch nicht beschlossen.
Nee, das wollen wir jetzt im Laufe der kommenden Woche eben, also wir haben ja wieder Freitag, im Laufe der, das ist ja dann die Weihnachtswoche sogar, da wollen wir dann uns mal zusammenhocken und ganz gemütlich einfach, ich glaube, wir brauchen da auch kein großes Thema. Ich glaube, wir machen einfach so eine Art Jahres-Weihnachtsabschlussfolge. Also nicht komplett, wir werden schon noch was vielleicht finden, aber so ganz gemütlich einfach mal Ohne großen Plan. Na gut, das ist jetzt auch nichts Neues. ja.
Siehe aber, die Controller-Folge. Und die war eigentlich sogar halb geplant. Mo hat viel Arbeit reingesteckt in die Vorbereitung. Sehr viel.
Ganzes Dokument mit Verlinkungen und alles Mögliche. Auch zeitlich mit den Generationen. Also nur, dass wir uns dann nicht dran halten immer wieder, weil es dann doch wieder abschweift, ist wieder was anderes. Aber es gab einen Plan, der war bloß zu ambitioniert für eine Folge.
Ja, es war auch zu viel.
Ja, aber es war, wir hatten ja viel Spaß.
Ja.
Ich glaube, das merkt man.
Ja, ich glaube schon. Also ich merk's. Ich merk's auch beim Anhören wieder. Und es war noch mal schöner, als in Erinnerung es noch mal anzuhören.
Also als ich die letzte Folge geschnitten habe, da habe ich auch dann an manchen Stellen gleich wieder mitgelacht. Also wirklich, gerade am Ende merkt man immer, dass wir ein bisschen durch sind. Mhm. Aber das war trotzdem immer wieder gut.
Mats passt auch sehr gut, finde ich. Und er weiß auch, wie man spricht.
Ja, der hat das mit den Buchstaben schon raus. Und nee, Klatsch. Nee, es war echt wunderbar.
Das sagt sich so blöd, aber es ist halt wirklich so, nicht jeder kriegt es hin, kohärent was zu sagen, wenn er eine Aufnahme hat. Und es gibt schon tendenziell Leute, wo man viel, viel mehr schneiden muss.
Ja, das ist großartig. Ich habe jedes Mal, wenn ein längerer Abschnitt von Mats war, habe ich gedacht, da brauche ich eigentlich gar nicht genau reinhören, das funktioniert schon. Nee, habe ich natürlich trotzdem gemacht. Ist ja gewissenhaft vorgegangen, aber...
Also ich habe das bei der Folge 1 schon ziemlich oft so gemacht.
Ja, nee, ich habe jetzt schon auch ein bisschen dann nur so grob drüber gespult, aber...
Vielleicht mache ich mal eine Revisionsfolge, wo ich dann doch noch ein bisschen die Äs kürze oder so, weil...
Der hat nicht viele und selbst wenn, dann ist es nicht...
Wenn, dann treten sie halt gehäuft auf, da hätte ich schon noch ein bisschen was machen können.
Ja, gut, das...
Da hatte ich dann so irgendwann nach einer Stunde Folge einfach keine Lust mehr zu. Ich muss es ganz offen zugeben.
Da können wir ja auch mal beim nächsten Mal ein bisschen...
Da können wir mal wieder was schneiden.
Ja, so oft haben wir das auch noch nicht gemacht. Wir haben jetzt doch ein bisschen im Laufe der Zeit Änderungen in unserem Vorgehen. Aber ja, das machen wir mal anders jetzt. Es wird schon wieder so lang.
Das klingt nach einem guten Recap für die Weihnachtsfolge. So.
Genau, so mal das Jahr ein bisschen passieren.
Besorgt euch Punsch oder Glühwein oder ein anderes Heiß- oder Kaltgetränk eurer Wahl. Am besten weihnachtlich. Ich könnte
keine Chips, machen. Das ist beim Hören schlecht.
Ich sagte auch Getränk.
Ja, ich weiß.
Kann man Chips trinken? Gibt es flüssige Chips? Was wäre flüssige Chips? Brühe. Mit viel Paprika drin, zum Beispiel. Mm. Paprikabrühe.
Wir können auch übers Kochen reden. Da.
Oh ja, ich beantrage ein Thema. Traditionelle Weihnachtsessen. Was wer zu Hause macht oder kennt von sich oder anderen Familien. Ja. Es wird lustig.
Ja, meine Mutter hat schon einen sehr, sehr, sehr ambitionierten Weihnachtsplan.
Echt, bei uns stressfrei. Weihnachten ist stressfrei.
Hm?
Bei uns ist Weihnachten stressfrei angesagt, auch für die
Küche. Nein, erstens, das funktioniert nicht, weil den Stress macht dann die Mutter immer schon selber.
Ja, sowas gibt's auch, ja.
Aber, also...
Aber da reden wir dann in der Folge.
Ja, genau. Also dann, vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns gerne im Discord.
Ja.
Könnt uns auch fragen, wenn ihr einen neuen PC braucht. Das wird dann unangenehm für alle. Nein, ich meine damit bei den Preisen. Nee, nur die Grafikkarten. Alles andere ist okay.
Wenn ihr eine Grafikkarte habt, kommt vorbei und lasst euch den Rest mitkonfigurieren.
Lasst euch den Rest geben. Nein. Ach ja, ich glaube, ich höre auf.
Ich glaube, es wird Zeit fürs Bett.
Ja, genau. Dann, ja, habt eine schöne Woche. Schon mal rutscht entspannt in Richtung, geht entspannt in Richtung Weihnachten.
Jo, lasst euch nicht hetzen.
Nee, ist alles furchtbar. Also ich meine, ja, wie auch immer. Wie auch immer, versucht, das Jahr ausklingen zu lassen. Ich versuch's auch.
Ach, naja.
Bis bald.
Ich freue mich, da habe ich auch mal frei zu studieren. Also, bis bald. Tschüss.
Ciao.
Ah.